Deutschlandfunk Kultur. Kompressor.
Herzlich willkommen, Massimo Maio ist hier. Wir sprechen über Hass im Netz und was das für heftige Auswirkungen haben kann. Vor kurzem war ja der Fall von Lisa Maria Kellermeier sehr groß in den Medien. Die österreichische Ärztin, die Suizid begangen hat, die hatte sich für Corona-Impfungen eingesetzt und hat dann massivste Einschüchterung erfahren, hat viele, viele Morddrohungen bekommen, vor allem aus der Impfgegner-Szene und vor allem im Netz. Und aktuell bekommt eine andere Frau sehr viel Hass ab, die Medizinsoziologin Dana Maar. Die hat vor ein paar Wochen einen Vortrag kritisiert an der HU, einen Vortrag über Zweigeschlechtlichkeit von der Biologin Marie-Louise Vollbrecht. Der Vortrag war umstritten, der wurde auch erst abgesagt wegen Protest von Jurastudierenden. Dann wurde der Vortrag aber doch noch nachgeholt und hat eben eine heftige Diskussion entfacht. So heftig, dass Dana Maar als Kritikerin von diesem Vortrag jetzt entschieden hat, ihren Wohnort zu verlassen und wegzuziehen, um sich zumindest teilweise vor dem Hass zu schützen. Was für Bedrohung sie da genau erlebt und wie sie den gesellschaftlichen Umgang damit sieht, darüber habe ich gesprochen mit der Ehefrau von Dana Maar, mit Eva Maar. Und ich habe sie erstmal gefragt, wie sie diese Situation denn gerade wahrnimmt, wie sich dieser Hass entwickelt hat und wie genau ihnen gedroht wird.
Also wir haben am Anfang, als meine Frau in Transition gegangen ist, waren das immer nur so Einzelfälle und es waren auch immer nur Einzeltäter. Momentan ist das ein gesteuerter Mob. Also anders kann man das auch nicht mehr beschreiben. Da werden sich dann gegenseitig irgendwelche Informationen über unsere Familien zugeteilt. Da wird versucht, meiner Frau üble Nachrede zu unterstellen. Wir bekommen gefotoshoppte Bilder. Und wenn es dann um Drohmails geht, dann wird es dann richtig ekelhaft. Also wir haben eine Teenager-Tochter, da wurde uns gedroht, dass sie vergewaltigt werden soll. Meine Frau soll vergast werden, etc. Also solche Sachen bekommen wir da.
Wissen Sie denn, was von diesen Hatern, also was das für Menschen sind, von denen Sie diese Bedrohung bekommen?
Ja, also beziehungsweise wir können da noch nicht so richtig was zu sagen. Wir haben natürlich Leute im Hintergrund, die das Ganze recherchieren. Genau deswegen, also so ganz genau möchte ich mich dazu jetzt auch nicht äußern. Okay. Einfach damit da jetzt keine Schwierigkeiten entstehen.
Klar. Ist das denn vor allem auf das Netz bezogen? Also ist das jetzt vor allem digitaler Hass oder ist es auch Hass, den Sie im analogen Alltag zu spüren bekommen?
Nein, das ist auch Hass, den wir im analogen Alltag zu spüren bekommen. Also wenn unsere Arbeitgeber angerufen werden oder beziehungsweise der Arbeitgeber meiner Frau ununterbrochen, wenn unsere Spendenkampagne angegriffen wird, etc., dann hat das natürlich auch ganz gravierende Auswirkungen auf unseren Alltag. Und zwar außerhalb des Netzes.
Ja. Wie haben Sie denn bisher darauf reagiert? Das klingt, ist natürlich enorm, was Sie da erleben. Haben Sie sich da Unterstützung geholt? Können da Behörden helfen in so einem Fall?
Also wir haben natürlich alles, was irgendwie angezeigt werden kann, haben wir natürlich auch direkt angezeigt. Aber das Problem an der ganzen Sache ist halt, Behörden können halt auch nur das, was irgendwie rechtlich möglich ist. Und da passiert halt nicht besonders viel, wenn wir ganz ehrlich sind. Also die, und das ist aber auch verständlich, weil die müssen in ihrem eigenen Rahmen handeln. Ja, also momentan sitzen wir hier und müssen abwarten, ob sich da irgendjemand ausfindig machen lässt. Wir sind auf der Suche nach Klarnamen von Menschen auf Twitter, weil wir einfach bestimmte Aktionen da einfach auch unterbinden müssen.
Ja, also es ist ein Prozess, in dem Sie da stecken und ein Teil dieses Prozesses ist eben auch dieser Umzug. Also Sie haben ein Fundraising gestartet, um Geld zu sammeln. Wie ist denn da bisher die Resonanz? Mit was für Kosten sind Sie da auch konfrontiert als Opfer von Hass und Hetze?
Genau, also der Fundraiser ist nicht für unseren Umzug.
Okay.
Also das müssen wir nochmal ganz klar machen, sondern der ist hauptsächlich für etwaige Anwaltskosten, weil wir sind ja jetzt momentan untergetaucht. Das heißt, so schnell kann uns nichts zugestellt werden, aber wir gehen davon aus, dass wir massiv abgemahnt werden. Und wir wissen auch noch nicht, was da sonst noch über uns zur Anzeige gebracht wird und so weiter. Und für diese ganzen Fälle müssen wir uns natürlich absichern. Und der Fundraiser ist auch nicht für uns alleine, sondern der ist für alle Leute, die momentan von diesem Shitstorm betroffen sind. Wir sind da nämlich nicht alleine. Also wir haben zum Beispiel Bodie A. Ashton, der ist in die Mangel genommen worden. Das ist jemand von der Uni Erfurt oder auch Heinz-Jürgen Voss. Wir haben Menschen aus der Trans-Community, die bis in die Obdachlosigkeit getrieben werden von diesen Leuten. Und für all diejenigen, die so dermaßen davon betroffen sind, dass sie schnell eine Unterkunft brauchen oder schnell irgendwas, ihre Wohnung verlassen müssen etc., dafür sammeln wir momentan Spenden. Und weil meine Frau gerade so prominent mittendrin saß, haben wir dann einfach gesagt, okay, machen wir es auf ihren Namen.
Das ist ja spannend, dass Marie-Louise Vollbrecht, also die Biologin, die diesen Vortrag an der HU gehalten hat, ja gesagt hat, dass die Absage von ihrem Vortrag eigentlich ein Einknicken sei vor radikalen, gewaltbereiten Aktivisten, so hat sie das bezeichnet. Und damit hat sie die Studierenden gemeint, die da protestiert haben. Wie sehen Sie das denn? In welchem Verhältnis stehen solche Behauptungen zu dem Hass, den Bedrohungen, die Sie jetzt gerade erfahren?
Also erstmal ist die Aussage von Frau Vollbrecht völlig falsch. Es ist nämlich nicht so, dass die Humboldt-Universität vor den Juristinnen eingeknickt sind, die ihre Demonstration ganz regulär angemeldet haben und die auch bestätigt bekommen haben, sondern die HU ist tatsächlich erst eingeknickt, als Gegendemonstrationen zu dieser Demonstration angekündigt werden sollten. Und sie da gesagt haben, da können wir die Sicherheit nicht mehr gewährleisten. Davon ganz abgesehen, ich meine, ihr Vortrag ist nachgeholt worden. Sie ist jetzt momentan eine Galionsfigur in der TERF-Bewegung, bekommt da unglaublich viel Zuspruch. Soweit mir bekannt ist, tauscht sie sich mit ihren Followern darüber aus, wo sie jetzt demnächst in den Urlaub fährt. Und wir sitzen im Untergrund und haben unsere Tochter in Sicherheit gebracht. Ich denke einfach, dass das nicht mehr miteinander zu vergleichen ist.
Wenn wir nochmal über Hass im Netz sprechen, also Sie haben ja gesagt, Sie haben den Hass, Sie erfahren den Hass nicht nur im Netz, sondern auch analog, aber es geht natürlich auch viel um Hass im Netz. Das klingt oft wie so eine harmlosere Variante irgendwie von so einem analogen Hass, weil das Netz weniger unmittelbar ist vermeintlich, weil da keine Handgreiflichkeiten möglich sind oder so. Ist das vielleicht noch nicht so richtig in unserem öffentlichen Bewusstsein angekommen, wie real solche Bedrohungen auch im Netz für Betroffene sind? Was sollte da aus Ihrer Perspektive noch getan werden?
Ich glaube, was in der Öffentlichkeit noch nicht ganz angekommen ist, ist, wie verletzend das tatsächlich ist. Und ich glaube, dass es vor allen Dingen bei Menschen noch nicht so richtig angekommen ist, die von Dingen, die zum Beispiel Transmenschen verletzen, einfach nicht verletzt werden können. Zum Beispiel von solchen Sachen wie Deadnaming oder von solchen Sachen, dass die falschen Pronomen benutzt werden etc. Und was halt auch noch nicht in der Öffentlichkeit so richtig angekommen ist, ist, wie weit eigentlich tatsächlich so ein kleiner rechter Twitter-Mob einfach den kompletten öffentlichen Diskurs zu einem Thema verschieben kann. Und da besteht eigentlich tatsächlich, gerade durch diese Diskursverschiebung, besteht da einfach extremes Hasspotenzial und es ist auch einfach gesellschaftlich gefährlich.
Und haben Sie eine Idee, wie darauf zu reagieren ist, aus Ihrer betroffenen Perspektive?
Da kann man tatsächlich einfach nur darauf reagieren, wie wir momentan darauf reagieren. Also wir wehren uns einfach. Und was man auch nicht mehr machen darf, ist, sich da von klein kriegen zu lassen. Und dafür sammeln wir ja jetzt auch momentan auch, dass die Leute dann auch tatsächlich die Stärke haben, zu sagen, nee, bis hierhin und nicht weiter. Momentan läuft es so, dass dann einfach irgendeine Abmahnung kommt, die man nicht bezahlen kann. Und dann knickt man ein. Und das soll nicht mehr passieren.
Das war Eva Maar, die Ehefrau von der Medizinsoziologin Dana Maar, die jetzt wegen heftigem Hass und heftiger Bedrohung ihren Wohnort wechselt mit Hilfe von Crowdfunding und damit auch mit Hilfe von einem öffentlichen Diskurs über die Folgen von digitalem Hass. Haben wir hier drüber gesprochen im Kompressor-Podcast.